klassisch wird oftmals gesagt, der Zyklus ist 28 Tage lang, Punkt. Und das ist einfach nicht der Fall.
Das Tracking als eine ganz wichtige Grundvoraussetzung.
Die Ernährung richtet sich nach der ausgeführten Sportart und nicht nach der Zyklusphase.
Willkommen zu einer neuen Folge des Diese Podcasts Lecker zum Erfolg. Heute zu Gast ist Madeleine Beer. Gemeinsam mit Uwe Schröder spricht sie über Frauen im Sport, mit besonderem Fokus auf zyklusbasierte Ernährung und zyklusbasiertes Training. Dabei geht es um die verschiedenen Phasen des Menstruationszyklus und darum, wie Training, Regeneration und Ernährung gezielt daran angepasst werden können. Viel Spaß beim Zuhören!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Diese Podcasts Lecker zum Erfolg. Mein Name ist Uwe Schröder. Ich bin Ernährungswissenschaftler und Vorstandsmitglied im Deutschen Institut für Sporternährung. Und wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, ob Frauen eine spezielle Sporternährung benötigen, wie das aussieht mit zyklusbasiertem Training und vor allem zyklusbasierter Ernährung und welche Mikronährstoffe bei Frauen wichtiger sind als bei Männern. Und dazu haben wir heute eine ganz tolle, hochkompetente Gesprächspartnerin, nämlich eine liebe Kollegin, Ernährungswissenschaftlerin Madeleine Beer. Hallo Madeleine.
Hi.
Ja, hallo Madeleine. Es freut mich total, dass du heute mit dabei bist. Wir kennen uns schon viele, viele Jahre.
Das stimmt.
Ja, du hast auch eine ganz tolle Masterarbeit geschrieben zu diesem Thema ja schon, wo ich auch so ein bisschen mitbetreuen durfte. Wir machen Seminare zusammen, aber du machst so viele Sachen. Erzähl doch gerade mal selber, wer du bist und was du vor allem alles machst.
Ja, danke für die Einleitung. Danke, dass ich auch da sein darf bei dem Podcast. Ich bin Madeleine, ich bin Ökotrophologin und habe eine eigene Praxis für Ernährungsberatung und Therapie in der Nähe von Bad Kissingen. Das ist in Unterfranken, falls das dem einen oder anderen was sagt. Das ist auch so meine Haupttätigkeit tatsächlich. Und darüber hinaus mache ich, wie du jetzt schon gesagt hast, Seminare, Vorträge, zum einen mit dir, aber ich gehe auch in Betrieben, mache betriebliche Gesundheitsförderung, schreibe Wissensmagazine online, wissenschaftlich fundiert, aber so, dass es der Laie versteht. Und ja, das sind so meine Haupttätigkeiten.
Ich hoffe, nicht nur der Laie, sondern vor allem, wie ist eigentlich die weibliche Form von Laie? Oh, das weiß ich gar nicht.
Ich weiß nicht, ob es eine weibliche Form gibt. Laien.
Also das ist Laien. Laieninnen, verstehen. Genau. Ja, ich glaube, das haben wir uns heute auch vorgenommen, ganz, ganz viel Praxis mitzugeben. Also zu schauen, was ist wirklich wissenschaftlich, man nennt das ja so schön, evidenzbasiert. Und was davon können wir in die Ernährungspraxis mitnehmen? Was können wir empfehlen? Frauen, jungen Frauen, Frauen ja, im Leistungssport, vielleicht auch der ein oder anderen etwas älteren Frau, Stichwort Menopause, Postmenopause. Darum soll es heute gehen. Und du hast auch schon deine Masterarbeit zu diesem Thema geschrieben, hast da wissenschaftlich untersucht, wie weit dieses spezifische Thema, vor allem ein ganz spezifisches Thema, was wir noch behandeln werden, nämlich das relative Energiedefizit, im Fitnessstudio bekannt ist und was Frauen daraus machen, wie sie damit umgehen.
Genau, da bin ich eigentlich so das erste Mal mit dem ganz, ganz großen Thema Red S in Kontakt gekommen. Also weibliche Triade war mir davor schon so ein bisschen bekannt. Die weibliche Triade ist so ein kleiner Teilaspekt vom großen Syndrom Red S. Und das war wirklich eine super, super spannende Arbeit.
Ja, müssen wir gleich noch drauf eingehen, was die weibliche Triade genau ist, was das Red S ist. Und ich kann schon versprechen, das ist hochspannend und betrifft tatsächlich nicht nur Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, Sportler auch, vor allem aber eben natürlich Frauen. Es ist auch im Freizeitsport ein ganz, ganz großes Thema, gerade weil dort wenig an Überwachung stattfindet und natürlich im Fitnessbereich, weil wir dort, und darüber hast du ja deine Masterarbeit auch geschrieben, eher ein körperorientiertes Training haben, wo die Optik eine ganz große Rolle spielt, wo bestimmte soziale Medien eine große Rolle spielen und ein Körperbild implementieren, das oft nicht mit herkömmlichem Essen und Trinken, vor allem mit ausreichend Energie erreichbar ist. Ja. Und wenn dann eben die sportmedizinische oder allgemeine medizinische Begleitung fehlt, dann kann es dort zu Nährstoffdefiziten kommen, die mittel- bis langfristig dramatische Folgen haben können. Das ist ein Teilaspekt, auf den wir noch eingehen wollen. Aber bevor wir darüber reden, Madeleine, so eine kleine, aus meiner Sicht wirklich wichtige Grundlage, und das betonst du ja in unseren Seminaren auch immer wieder, Zyklus Frauen, der Zyklus ist hoch individuell.
Ja.
Ja, sowohl, wenn man sich die Studienlage anschaut, da wird immer von so einem idealtypischen Zyklus ausgegangen. Aber zwischen den Frauen, die dort untersucht worden sind, gibt es große Unterschiede. Und bei den Frauen selber natürlich gibt es auch noch sehr, sehr große Unterschiede. Das heißt, der Zyklus, der kann mal 21 Tage dauern, dann kann er mal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer sein. Und selbst die einzelnen Phasen, auf die wir gleich noch kommen, innerhalb des Zyklus, können deutlich variieren. Sodass eine Sache ganz wichtig ist, nämlich man kommt, glaube ich, Mann ist ein blöder Begriff in dem Zusammenhang. Frau kommt nicht drum rum, sich selbst zu beobachten, zu tracken. Das ist, glaube ich, etwas, was wir ja in den letzten Jahren durch die vielen, vielen Methoden, die es da gibt, auch sehr, sehr gut machen können. Unterstützt eben durch digitale Geschichten, natürlich mit entsprechenden Apps. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man von vornherein empfehlen kann, dass wir das Tracking als eine ganz wichtige Grundvoraussetzung ansehen, um dieses Thema zyklusbasierte Ernährung, zyklusbasiertes Training wirklich auf eine gute und vor allem dann eben individuelle Grundlage zu stellen.
Ja, auf jeden Fall. Also ganz klassisch wird ja oftmals gesagt, der Zyklus ist 28 Tage lang, Punkt. Und das ist, wie du auch schon gesagt hast, einfach nicht der Fall. Also ein Zyklus von 21 bis 35 Tagen ist absolut normal und kann auch bei ein und der gleichen Frau immer mal ein bisschen schwanken von der Länge her. So ganz typisch wird der Zyklus häufig ja auch in zwei Phasen eingeteilt. Aha. Also erste Phase, Follikelphase, zweite Phase, Lutealphase. Wir teilen den jetzt mal in vier Abschnitten ein, macht das Ganze gleich ein bisschen einfacher, weil da passiert schon ziemlich viel während so einem Zyklus. Der erste Tag des Zyklus beginnt mit der Periode. Also sobald die Periode, die Menstruationsblutung kommt, das ist der erste Tag des Zyklus. Und wir haben in den verschiedenen Zyklusphasen immer verschiedene Hormonbilder. Also mal ist der Östrogenspiegel beispielsweise mal höher, mal ist er niedriger, der Progesteronspiegel ist mal erhöht, mal ist er wieder niedriger. Wir teilen die Follikelphase, die erste Phase, jetzt mal in zwei Phasen ein.
Ganz kurz noch, es sind die zwei Haupthormone, um die es geht, ne? Also das Östrogen und das Progesteron. Das, denke ich, sollte man nochmal ganz kurz erklären. Ich glaube, an alle Männer, die dir jetzt auch noch mit zuhören, das sind zwei wichtige Hormone. Auch Männer haben natürlich etwas Östrogen, genauso wie Frauen auch Testosteron haben. Aber das ist eben das klassische weibliche Sexualhormon. Und dann kommt noch das Progesteron dazu. Und die beiden Hormone unterscheiden sich in diesen von dir genannten Phasen von der Menge, in der man sie praktisch dann messen kann.
Richtig. Also Östrogen und Progesteron sind zwei Hormone, die bei uns Frauen dann von den Eierstöcken zum Beispiel produziert werden. Und die werden auch nur produziert in ausreichenden Mengen, wenn tatsächlich ein Organ in unserem Gehirn, der Hypophysenvorderlappen, ausreichend FSH und LH produziert. Also das follikelstimulierende Hormon und das luteinisierende Hormon. Das sind zwei Hormone, die man wahrscheinlich mal gehört hat. Also FSH, LH und dann eben Östrogen, Progesteron. Das sind so die klassischen eigentlich. Genau, also Follikelphase ist so diese erste Phase. Die teilen wir jetzt, wie gesagt, in zwei Phasen ein, die frühe Follikelphase und die späte Follikelphase. Die frühe Follikelphase, in dieser Phase findet die Menstruationsblutung statt. Also das ist wirklich ab Zyklustag 1. Hier haben wir geringe Östrogen und auch geringe Progesteronspiegel, weshalb eben auch die oberen Schichten von der verdickten Schleimhaut in der Gebärmutter abgebaut werden und abgestoßen werden. Das ist die Menstruation, die Menstruationsblutung. Und im weiteren Verlauf steigt dann das follikelstimulierende Hormon, das ich gerade angesprochen habe, also das FSH, was eben vom Hypophysenvorderlappen produziert wird, leicht an. Und das leitet die Entwicklung von Follikeln in den Eierstöcken an. Und jeder Follikel enthält eine Eizelle. Also das kann man sich vorstellen wie quasi mit Flüssigkeit gefüllte Ausstülpungen dieser Follikel. In der späteren Follikelphase sinkt dann dieser FSH-Spiegel ab und dann reift in der Regel nur noch ein Follikel weiter. Und dieser Follikel erzeugt Östrogen, weshalb dann auch der Östrogenspiegel steigt in der Phase. Nach dieser späten Follikelphase kommt dann die Ovulationsphase. Also das ist auch eine Phase, von der wahrscheinlich schon viele mal gehört haben. Also die Phase, in der dann der Eisprung stattfindet. Und die Ovulationsphase beginnt damit, dass das LH, also das luteinisierende Hormon und auch das FSH ansteigen. Der Östrogenspiegel steigt auch an und das LH regt dann den Eisprung an, dass eben aus diesem Follikel das Ei quasi herausspringt. Darauf sinkt dann der Östrogenspiegel und der Progesteronspiegel steigt an. Also die zweite Zyklus, der ist schon von einem erhöhten Progesteronspiegel geprägt. Und damit nach dem Eisprung kommt dann die zweite Phase, in unserem Fall jetzt die vierte Phase, die Lutealphase. Nach dem Eisprung schließt sich dann nämlich der gerissene Follikel und der bildet den Gelbkörper. Und dieser Gelbkörper scheidet Progesteron aus, weswegen wir in dieser Phase eben hohe Progesteronspiegel haben. Durch diesen erhöhten Progesteron- und auch Östrogenspiegel verdickt sich die Gebärmutterschleimhaut dann stärker und bereitet sich auf eine mögliche Befruchtung der Eizelle vor. Weil das ist ja eigentlich, sage ich mal, Sinn und Zweck eines Zyklus. Es wird ja jedes Mal sich erneut auf eine mögliche Schwangerschaft, eine mögliche Befruchtung vorbereitet. Und wenn diese Befruchtung ausbleibt, also die Eizelle bleibt unbefruchtet, dann bildet sich der Gelbkörper zurück. Er produziert keinen Progesteron mehr. Östrogen- und Progesteronspiegel sinken, die oberen Schichten der Schleimhaut werden wieder abgebaut und abgestoßen und ein neuer Zyklus beginnt, die Menstruationsblutung tritt ein. Also all das, was ich jetzt gerade hier beschrieben habe, passiert auf diesen ganz, ganz geringen Zeitraum von 21 bis 35 Tagen.
Und das ganz unterschiedlich, jedenfalls so, die vier Phasen unterschiedlich lang, bei unterschiedlichen Frauen auch, selbst wenn der Zyklus regelmäßig ist, trotzdem auch teilweise ganz unterschiedliche Zykluslängen. Von daher sehen wir schon, dass es unglaublich schwierig ist, darauf eine spezifische Ernährung abzustimmen. Ein spezifisches Training, da kommen wir noch gleich ein bisschen drauf zu sprechen, ist ein bisschen leichter. Aber ich denke, was auch wichtig ist, gerade wenn ich im Mannschaftssport unterwegs bin und habe da ja in der Fußballmannschaft 16, 18 junge Damen oder vielleicht auch nicht mehr ganz so junge Damen, ganz egal, die Fußball spielen wollen, das auch noch während einer ganzen Saison, dann ist es unglaublich schwierig, in der Praxis ein individuell abgestimmtes, zyklusbasiertes Training durchzuführen. Ja. Oder wie siehst du das?
Ich sehe das ganz genauso, weil man muss sich ja mal überlegen, also dieser typische, sag ich mal, Lehrbuchzyklus, dieser typische 28-Tage-Zyklus, der wird ja durch die Ovulation so in der Hälfte geteilt. Dann wird angezeigt, dass am Tag 14 eben die Ovulation stattfindet. Also kann gut möglich sein, dass das mal der Fall ist, ne, dass am Tag 14 wirklich die Ovulation stattfindet. Aber die Realität sieht halt ganz anders aus. Also mal ist zum Beispiel die Follikelphase etwas länger, dann schiebt sich der Eisprung mal nach hinten, mal ist sie vielleicht ein bisschen kürzer, dann findet der Eisprung etwas früher statt. Was man sagen kann, ist, dass die Lutealphase, also diese zweite Phase nach dem Eisprung, die ist meistens relativ konstant bei ein und der gleichen Frau. Also das sind meistens so die Schwankungen so weniger als 3 Tage. Die Follikelphase ist eher die Phase, die größeren Schwankungen mal ausgesetzt sein kann. Ne, also dass die tatsächlich mal um ja mehr als 7 Tage tatsächlich schwanken kann. Und das dann unter einen Hut zu bekommen im Mannschaftssport.
Ja.
Bei 10 verschiedenen Frauen, das ist sehr schwer.
Und dann kommt wahrscheinlich auch noch dazu, dass die ein oder andere Frau die oralen Kontrazeptiva, also sprich die Pille nimmt. Die eine nimmt die Pille mit Pause, die andere nimmt sie vielleicht sogar durch. Vielleicht möchte jemand auch gerade schwanger werden oder ist gerade schwanger geworden. Also da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Das heißt aber letztendlich auch, je leistungsorientierter wir dort denken, umso mehr wird natürlich dann auch das Vertrauensverhältnis zu den betreuenden Personen wichtig, zu vielleicht Mannschaftsärztin, Physiotherapeutin, um dann diese Dinge auch zu besprechen. Denn das, was mir bekannt ist aus der Literatur, ist, dass die größten Einschränkungen eben nicht durch diese Hormone entstehen beim Sport, sondern einfach durch die Bedingungen direkt während der Menstruation. Das heißt, die Hormone haben sicherlich einen Einfluss, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber die eigentliche direkte Einschränkung sind eben die individuellen Befindlichkeiten, die man während der Menstruation hat. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht und auch aus der Erfahrung von vielen, vielen Jahren Ernährungsberatung, auch im leistungsorientierten Sport, immer noch so ein bisschen Schattendasein führt in der Kommunikation, gerade vielleicht junge Sportlerinnen, ältere Trainer. Da ist eine weibliche Ansprechpartnerin im Verein, glaube ich, immer sehr, sehr gut. Und vor allem dann natürlich auch das offene Kommunizieren und dann das Adaptieren von Training an entsprechenden Befindlichkeiten. Was noch dazu kommt, ist, dass wir in vielen Disziplinen ja auch Wettkampftermine haben, die man nicht wegdiskutieren kann. Das heißt, wenn die deutschen Meisterschaften dann am 13. Juni stattfinden, dann finden sie eben dort statt. Ob ich jetzt dort in der Follikel- oder der lutealen Phase meines Zyklus bin oder was auch immer, spielt dann letztendlich keine Rolle. Das heißt, so gut und wichtig eventuell ein zyklusbasiertes Training sein kann. Auch das Üben von meiner Sportart unter den unterschiedlichen Bedingungen auf Wettkampfniveau erscheint mir auch relativ wichtig, damit man einfach weiß, wie man in bestimmten Phasen mit dem Wettkampfstress und der Wettkampfbelastung umzugehen hat.
Ja, also auf Social Media hört man ja häufig die Empfehlung, dass beispielsweise während der Menstruation, dass eher sanfte Bewegungen durchgeführt werden sollten, wie zum Beispiel Yoga. Dann, wenn es auf Richtung Eisprung zugeht, dass da dann tatsächlich so ein kräftigendes Training durchgeführt werden kann in der Lutealphase. Dann wird er, also darf schon auch noch kräftigend sein, aber vielleicht eher so in Richtung Pilates. Und das ist halt schwierig, wenn wir das jetzt tatsächlich aus der Leistungssicht auch mal sehen, weil wenn wir das runterbrechen, dann hat die Frau ja im Zyklus von diesen, wenn wir jetzt mal von diesen 28 Tagen ausgehen, dann hat sie vielleicht ein Zeitfenster von 5-6 Tagen, wo sie tatsächlich ein anstrengendes, kräftigendes Training durchführen könnte. Ne? Und
genau, ja.
Gut, für manche macht es schon durchaus Sinn, vor allem am Anfang des Zyklus, wenn eben Symptome wie zum Beispiel PMS vorliegen, dass man dann vielleicht sanftere Bewegungen durchführt. Oder manche sind tatsächlich ans Bett gefesselt, ne? Die können kein Yoga machen während der Menstruation. Andere haben gar keine Probleme. Und denen dann einfach zu empfehlen, ja, jetzt, du hast ja trotzdem deine Periode, jetzt am besten nur Yoga, ist auch schwierig.
Individualisierung ist, glaube ich, da wirklich das Stichwort. Und wie du sagst, im leistungsorientierten Sport, wenn ich täglich trainiere, wir sind hier Ernährungskoordinator des Deutschen Ruderverbandes und dort wird im Elitebereich zweimal im Trainingslager, dreimal, manchmal sogar viermal am Tag trainiert. Da sieht man schon bei zweimaligem Training am Tag, dass ich nicht einfach sagen kann, ich habe jetzt eine Phase von 3, 4, 5 Tagen, wo es mir extrem schwerfällt, gar nicht zu trainieren oder beziehungsweise wo ich unbedingt trainieren sollte, um einfach das Leistungsniveau aufrecht zu erhalten. Das Problem, was wir haben, neben dem Zyklus, ja, nein, welchen Einfluss hat er, wenn wir auf spezielle Ernährungsempfehlungen gehen, ist aber auch, dass viele, viele Studien aus der Literatur an Männern gemacht worden sind. Das wird in letzter Zeit so ein bisschen relativiert, weil es immer mehr Studien mit Frauen gibt. Aber wenn man ehrlich ist, dann sind die allergrößte Anzahl der Studien, wenn es um Nahrungsergänzungen geht, wenn es um ein Kohlenhydratmanagement geht, wenn es um die Eiweißversorgung geht, immer mit ausgewählten Männergruppen durchgeführt worden. Genau aus diesem Grund. Ich habe das damals, als wir hier viele kleinere Studien durchgeführt haben, auch immer so als Studiendesign gerne vorliegen gehabt. Immer nur Männer, weil Zyklus, da kann dann das Ergebnis mit beeinflusst werden. Das ist natürlich schön für uns Männer. Die Daten sind da relativ günstig. Nur ob eben viele der Empfehlungen, die relativ gut, wie man so schön sagt, evidenzbasiert sind, übertragbar sind auf Frauen, das wissen wir heute im Detail in vielen Bereichen tatsächlich nicht.
Diese Podcast-Pause wird präsentiert von Dr. Wolz. Du trainierst regelmäßig, ziehst dein Workout durch und achtest auf deine Ernährung? Aber ernährst du dich wirklich passend zu deinem Körper? Denn als Athletin gelten andere Regeln. Du brauchst zwar weniger Kalorien als ein Mann, aber genauso viele Vitamine und Mineralstoffe. Heißt, dein Körper braucht vor allem eins, Nährstoffdichte. Also viele Nährstoffe pro Kalorien. Im Alltag gar nicht so leicht umzusetzen. Hier ist es sinnvoll, mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln zu unterstützen. Zum Beispiel der Vitalkomplex Dr. Wolz mit zahlreichen Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Sowie besonders für Frauen wichtige Präparate wie Jod-Calcium-Kapseln, Vitamin B-Komplex oder Vitamin D. Und jetzt aufgepasst! Mit dem Code VITAL15 bekommst du 15% Rabatt im Onlineshop auf wolz.de. Rabattcode VITAL15 auf www.wolz.de. Einfach bei der Bestellung im Warenkorb eingeben und sparen.
Jetzt hast du die beiden Hormonprofile ja so richtig schön vorgestellt und gerade in Social Media, aber auch in vielen anerkannten Arbeiten wird dann um es jetzt mal auf ein grobes Raster runterzubrechen, davon gesprochen, dass in der Follikelphase die Kohlenhydratoxidation beschleunigt ist. Das heißt, ich kann dort mehr und effektiver Kohlenhydrate verstoffwechseln. Kohlenhydrate, das klassische Muskelbenzin, der Muskeltreibstoff, der wenig Sauerstoff benötigt, der mich befähigt, hohe intensive Leistungen abzurufen, während dann in der lutealen Phase eher dieser Bereich Fettoxidation ansteht. Das ist auch wieder so eine Sache, wenn man das für sich übertragen möchte, ist das im freizeitorientierten Bereich ja leicht möglich, wenn ich nicht meine Sekunden beim 10-Kilometer-Lauf messe oder das Gewicht, was ich irgendwo stemmen muss oder die Leistung, die ich auf dem Platz in der Fußball- oder Volleyballmannschaft zu erbringen habe. Nur wenn ich im leistungsorientierten Training bin, ist das auch ganz schwierig anzuwenden, weil ich natürlich eine Trainingsrhythmisierung, eine Trainingsperiodisierung habe, wo ich Vorbereitungsphasen habe mit mehr fettstoffwechselorientierten Training im Ausdauerbereich, mit intensiveren Phasen, die ich eben auch ganz schwer jetzt unterbrechen kann durch eine Zyklusabstimmung. Aber ich würde gerne mit dir nochmal diese beiden Grundsatzannahmen, über die man sich in der Literatur aktuell so ein bisschen streitet, besprechen. Wie siehst du das? Verstärkte Kohlenhydratoxidation in der Follikelphase, das heißt dort eher das intensivere Training, das etwas spritzigere 800-Meter-Läufe, 1500-Meter-Läufe, um jetzt aus der Leichtathletik zu kommen, intensivere Tempoläufe, HIIT-Training. Wäre das das, was man dann empfehlen sollte, wenn man an diese Vorgaben denkt?
Also die Datenlage ist ja sehr begrenzt bei den Studienergebnissen und hinsichtlich der Ernährung eine Empfehlung, die man eigentlich geben sollte, ist immer, die Ernährung richtet sich nach der ausgeführten Sportart und nicht nach der Zyklusphase. Es ist so, dass vor allem zu Beginn, also während der Menstruation, schon sehr sinnvoll sein kann, da tatsächlich mehr Kohlenhydrate noch mit reinzugeben, ist das, dass man da einfach vermehrt auf eine Kohlenhydratverfügbarkeit noch achtet, wenn eben diese PMS-Symptome mit dabei sind oder was auch diskutiert wird, ist beispielsweise die Glykogenspeicherung, dass die zum Beispiel während der mittleren Follikelphase ein bisschen verringert sein kann. Und da wird dann diskutiert, okay, dann geben wir in der Zeit vielleicht eine größere Menge an Kohlenhydraten. Das ist alles, was diskutiert wird. Was ich häufig tatsächlich in der Ernährungstherapie sehe, ist im Generellen, dass viele Frauen eher, also wo ich das Problem sehe, viele Frauen essen im Generellen einfach zu wenig Kohlenhydrate.
Absolut, das kann ich bestätigen, ja.
Ja, die haben Angst vor Kohlenhydraten, weil sie Angst haben zuzunehmen. Heißt, der Fokus sollte eher vielleicht drauf liegen, dass man sagt, du brauchst die Kohlenhydrate. Und erst das im ganzen Zyklus, den ganzen Zyklus sich anschaut und erstmal schaut, okay, wie sieht gerade die Ernährung aus? Wie ist die Kohlenhydratversorgung gerade im kompletten Zyklus? Und um das erstmal sicherzustellen, also diese Basisversorgung, das ist aus meiner Sicht tatsächlich sinnvoller oder relevanter, als jetzt spezifisch auf einzelne Zyklusphasen dann einzugehen. Also diese Basisversorgung, ausreichend Kohlenhydrate, ausreichend Energieverfügbarkeit, auch mit Hinblick auf Thema Red S, was wir dann gleich noch ansprechen werden. Oder auch Proteinen sehe ich auch ganz häufig. Frauen neigen dazu, tatsächlich zu wenig Proteine zu nehmen. Vor allem im Sport natürlich auch super relevant für die Regeneration. Ne? Oder wenn ich vielleicht Sportarten spezifisch tatsächlich mal eine Reduktionsdiät ansetze, dass man da auch guckt, okay, da die Proteine vielleicht nochmal ein bisschen erhöhen.
Lass uns noch bei den Kohlenhydraten bleiben, Marlene.
Ja.
Kohlenhydratoxidation erhöht, aber du hast ein ganz wichtiges Stichwort genannt, Kohlenhydratverfügbarkeit. Und da sprechen wir, und das gilt für Männer und Frauen, über die sogenannte Kohlenhydratperiodisierung, also die Anpassung der Kohlenhydratmenge. Kohlenhydrate sind Nudeln, Reis, Kartoffeln, Gemüse, vor allem auch Obst, Quinoa, also diese Pseudogetreide, Hafer, das Sportlerinnen-Lebensmittel schlechthin.
Hier ist Buchweizen.
Ja, genau, perfekt. Auch Hülsenfrüchte als Kohlenhydratlieferanten und Eiweißlieferanten. Das sind so die Lebensmittel, die man gerne in größerer Menge auch aktivitätsfern, aber eben an Aktivitätstagen oder an regenerativen Tagen nach einer hochintensiven oder sehr langen Belastung aufnehmen sollte. Und dann haben wir noch die süßen, die schnell verfügbaren Kohlenhydrate, also klassisch die Sportgetränke, Gels, Riegel, allgemein das, was man als Zucker bezeichnet. Auch süße Obstsorten, die vollreife Banane zum Beispiel, die Sportgetränke, die süßen Getränke, die dann immer dazugehören aus meiner Sicht, egal in welcher Phase ich bin, wenn ich hochintensiv auf meinem Niveau unterwegs bin. Und da ist oft, und das habe ich auch leider in vielen Gesprächen immer so dieses Missverständnis erfahren, gerade wenn man Sport mit der Zielsetzung Gewichtsmanagement, Gewicht halten, vielleicht auch ein bisschen Gewichtsreduktion betreibt, dass man denkt, wenn ich mich hochintensiv bewege, sei es jetzt bei einem HIIT-Training oder ich mache vielleicht mit meinem Fahrrad mal eine intensive Radtour oder selbst in einer Abnehmgruppe mit dem E-Bike ohne große Unterstützung, dass man dann der Meinung ist, wenn ich das ohne Kohlenhydrate auch während der Aktivität mache, geht das besonders effektiv im Sinne des Energieverbrauchs. Und das ist eigentlich nicht der Fall. Wir sollten hier wirklich darauf achten, immer wenn es intensiv ist, brauchen wir Kohlenhydrate. Das heißt nicht, dass ich zwangsweise mehr davon essen sollte, aber ich sollte diese Belastung eben mit Kohlenhydraten unterstützen. Und das scheint im Durchschnitt der Studien, wenn überhaupt in der Follikelphase, ein wenig besser zu funktionieren. Nur ob das individuell tatsächlich merkbar spürbar ist, stelle ich mal ein großes Fragezeichen dahinter. Ja. Kommen wir zur Lutealphase. Dort soll die Fettoxidation etwas höher sein. Das würde jetzt bedeuten, im Freizeitbereich, wenn ich nicht auf Wettkampfzeiten aus bin, dass ich ganz gezielt dort etwas weniger Kohlenhydrat betont essen könnte, unter der Voraussetzung, ich würde Belastungen wirklich pulskontrolliert im Ausdauerbereich durchführen. Also ich würde mit niedriger Intensität Fahrrad fahren, aufs Laufband gehen, Kurse durchführen, wo ich wirklich nicht sehr, sehr stark außer Puste komme und habe dann eine leicht unterstützende Aktivierung im Fettstoffwechsel und dafür bietet sich dann eher die Lutealphase an als die Follikelphase. Siehst du es auch so?
Auch da wieder genau das Gleiche. Ist natürlich, je nachdem, was ich für ein Training durchführe, führe ich jetzt tatsächlich ein gezieltes Fettstoffwechseltraining durch, klar, dann brauche ich da weniger Kohlenhydrate. Die Frage stellt sich aber natürlich, mache ich jetzt in der ganzen Lutealphase tatsächlich nur so ein Training oder steht in der Lutealphase vielleicht ein anderes Training an, stehen vielleicht?
Deshalb habe ich eben vom Gesundheitssport gesprochen. Ne? Also ich will das in der Phase ausnutzen. Ganz klar, wenn ich im leistungsorientierten Bereich unterwegs bin, wird es schwieriger. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja, schwierig. Also dadurch, dass die Datenlage halt so begrenzt ist, kann man jetzt nicht alles über einen oder jeden über einen Kamm scheren. Also ich finde es schwierig, da eine generalisierte Aussage für alle Personen zu treffen.
Absolut. Nein, das war auch nicht das, was ich sagen wollte, sondern meine Intention war, wenn ich das ausnutzen möchte, freizeitorientiert unterwegs bin, ja, Sport mache, um Spaß zu haben mit einer vielleicht Zielsetzung Gewichtsreduktion oder Körperfettreduktion, dann könnte man bezogen auf diese beiden Phasen dahingehend ausnutzen, dass man in der lutealen Phase eher dieses fettstoffwechselorientiertere Training mit etwas Kohlenhydratreduktion, aber dann auch mit Intensitätsüberwachung durchführt, während man in der Follikelphase eher das intensivere Training auch mit Zielsetzung Muskelaufbau durchführen würde, weil Progesteron auch eher so ein bisschen eine katabole Wirkung hat, also den Muskelaufbau nicht unbedingt unterstützt. Also könnte man diese beiden Phasen entsprechend auch nutzen. Aber das Entscheidende war das, was du vorhin gesagt hast, aus meiner Sicht, nämlich das entsprechende Training, die Ernährung bestimmt. Und dass es aus meiner Sicht keine zyklusbasierte Sporternährung gibt, sondern es gibt maximal ein zyklusbasiertes Training. Und das ist auch gar nicht so neu, auch wenn das aktuell in allen Social-Media-Kanälen als etwas super Tolles und Neues und Aktuelles dargestellt wird. Es gab schon vor über 10 Jahren in der Zeitschrift Leistungssport vom Deutschen Olympischen Sportbund, die sich an Trainerinnen und Trainer richtet, Trainingspläne und zwar zum zyklusbasierten Krafttraining für Sprinterinnen und Sprinter in der Leichtathletik. Also da war das schon mit ein Angebot, um hier bei entsprechenden Sprinterinnen auf absolutem Top-Niveau ein solches Trainingsregime in den Jahreszyklus mit einzubringen. Auch natürlich in Abstimmung. Ich habe hier diese veröffentlichten gerade vor mir liegen und da haben wir natürlich auch den idealen Zyklus von 28 Tagen angegeben. Du hast uns ja eben sehr, sehr schön erklärt, dass dann solche Trainingspläne, die dann dort als so eine Art Metaplan dienen sollen, auch individuell unbedingt abzustimmen sind. Aber hier wird eben ganz gezielt darauf hingewiesen, dass eben Maximalkraftwerte, Muskelfaserwachstum eher in der Follikelphase anzustreben sind. Aber ich denke, das sind auch Nuancen, die ich im absoluten Topsport, wenn ich regelmäßig wirklich viel prozesshaft gesteuert trainiere, eher in der Ausprägung, das heißt im Outcome, im Ergebnis spüre, als Hobbyathletin, wenn ich vielleicht 2-3 Mal in zeitlicher Abstimmung mit Beruf, mit Partner, mit anderen sozialen Ereignissen ins Fitnessstudio gehe und gar nicht so genau diese Trainingsprozesse, wie sie jetzt im Hochleistungssport notwendig sind, auch vom Timing her einhalten kann. Ich denke, da ist eher dieses, was du andeutest, das gefühlsorientierte, am individuellen Empfinden orientierte Training natürlich deutlich effektiver und macht wahrscheinlich dann auch deutlich mehr Spaß.
Was halt auch ein bisschen herausfordernd ist, ist überhaupt mal das Zyklus-Tracking, ne? Woher weiß ich denn, in welcher Phase ich gerade bin? Also um jetzt solche Empfehlungen zu geben, müsste ich ja wirklich ganz genau wissen, in welcher Zyklusphase befinde ich mich gerade. Wir haben natürlich verschiedene Tools, wie zum Beispiel Messung der Basaltemperatur. Man kann den Cervix-Schleim beobachten, den Muttermund abtasten. Dann haben wir natürlich noch Speichel-, Blut- und Urintests. Und wir haben halt das ganz, ganz große Problem, dass man eigentlich eine tägliche, genaue Messung des Hormonspiegels eigentlich nicht wirklich durchführen kann. Außer man würde jetzt anfangen, jeden Tag da Blut zu untersuchen. Also wir haben eine gewisse Ungenauigkeit der Testmethoden, auch zum Beispiel Thema Basaltemperatur. Das sind so viele Einflussfaktoren, die die Basaltemperatur beeinflussen können. Ist es Thema Schlafqualität, Schlafdauer, körperliche oder emotionale Belastungen, Stress? Nehme ich vielleicht Medikamente ein oder habe ich einen Jetlag? Habe ich Alkohol davor getrunken? Arbeite ich vielleicht im Schichtsystem? Also bei all diesen Faktoren kann ich die Basaltemperatur eigentlich nichts mehr wirklich zur Messung heranziehen. Und das ist halt ein ganz, ganz großes Problem, also dass ich gar nicht wirklich messen kann, okay, wirklich aussagekräftig, in welcher Zyklusphase befindet sich die Frau gerade. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem bei vielen Studien, dass dann halt die Studienqualität vielleicht auch nicht so optimal ist, weil das vielleicht einfach nicht so genau gemessen wurde. Also es gibt eine Studie aus dem Jahr 2025, das war eine recht kleine Zielgruppe, es waren 12 Frauen, aber es wurde wirklich umfangreich getestet mit Ovulationstests über mehrere Monate hinweg und Bluttestungen, Muskelbiopsien und so weiter. Und da wurde zum Beispiel herausgefunden bei dieser kleinen Zielgruppe, dass ein Widerstandstraining zum Beispiel in der späten Follikelphase, was ganz lange so empfohlen wurde, eben aufgrund der möglichen anabolen Umgebung von den Östrogenspitzen, dass dieses Widerstandstraining jetzt eigentlich im Vergleich zum Widerstandstraining in der lutealen Phase, als wenn wir einen Peak von Progesteron haben, jetzt nicht wirklich vorteilhafter war.
Genau, das sind auch meine Daten, die ich so habe. Es gibt auch eine sehr schöne Arbeit, auch aus dem letzten Jahr, die also überhaupt keine Unterschiede herausarbeiten könnte, zum Beispiel sogar, was die Kraftwerte insgesamt angeht innerhalb des Trainings in diesen unterschiedlichen Phasen. Wie du gesagt hast, in vielen Studien wurden nur zwei Hauptphasen unterschieden und du hast uns jetzt am Anfang schon sehr schön dargelegt, dass es eigentlich diese vier Phasen gibt und auch innerhalb dieser Phasen wissen wir nicht ganz genau, wann steigt denn jetzt bei welcher Frau Progesteron an. Wann steigt das Östrogen tatsächlich an, sodass auch diese Studien wirklich mit großer Vorsicht zu genießen sind. Ja, was bleibt jetzt daraus, wenn wir den ersten Teil mal ein bisschen zusammenfassen? Aus meiner Sicht ist eigentlich so die stärkste Evidenz dafür, eben nicht mit diesem starren Phasendenken zu arbeiten, sondern entscheidend ist die klassische Sporternährungsgrundversorgung. Das heißt Kohlenhydrate da, wo sie hingehören, nämlich zum intensiveren, umfangreicheren, leistungsorientierteren Training, sowohl in der basalen Versorgung mit langsam verfügbaren Kohlenhydraten aus hochwertigen, nährstoffdichten Lebensmitteln, Kartoffeln, Nudeln, Reis, die von dir eben genannten Pseudogetreide, Hirse, Quinoa, Amaranth, Hafer natürlich und eben, und das ist das, was du ja auch nochmal angesprochen hast, die regelmäßige Versorgung mit Kohlenhydraten, immer dann, wenn es intensiv im Training zur Sache geht, dann gehören die unbedingt mit dazu. Und das ist auch so ein weiterer Grund so wichtig, weil die natürlich auch mit verhindern, dass wir in einen Bereich hineinkommen, der jetzt als Thema auf der Agenda steht, nämlich das RED-S, das sogenannte relative Energiedefizit im Sport.
Genau an dieser Stelle knüpfen wir in der nächsten Folge wieder an. Dann sprechen wir unter anderem über RED-S, Energieverfügbarkeit, sowie die Auswirkungen auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit und über viele weitere spannende Themen rund um Frauen im Sport. Freut euch also auf die nächste Folge des Diese Podcast Lecker zum Erfolg.
Das war Lecker zum Erfolg, der Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung, kurz DIESE, auf dem Medical Campus Peil in Bad Nauheim. Alle in diesem Podcast geteilten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Wissensvermittlung. Sie stellen keine individuelle Ernährungs-, Gesundheits- oder medizinische Beratung dar und ersetzen diese nicht. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder spezifischen Ernährungsfragen wende dich bitte an eine qualifizierte Fachkraft. Für Impressum, Datenschutzerklärung sowie weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten besuche uns unter www.diese.online. Alle Rechte vorbehalten. Copyright Deutsches Institut für Sporternährung. Bis zur nächsten Episode. Mach das Beste draus, bleib aktiv und iss smart.